Ich soll Ihnen was erzählen über die theoretischen Grundlagen der Arzneimittelwechselwirkungen. Nun, es beginnt schon beim Arzneimittelkonsum. Das sind Zahlen, die international bekannt sind. Der Pro-Kopf-Verbrauch an Arzneimitteln in verschiedenen Ländern, Sie sehen Frankreich, 1640 Pillen jetzt, Tabletten oder Stück pro Jahr, das, oder 800 für Österreich, das klingt extrem viel, aber wenn Sie eine Dauertherapie mit etwa 8, 10 Tabletten haben, sind Sie bald bei dieser Einnahmefrequenz. Das ist die Zunahme der Mehrfachmedikation mit dem mit der Mehrfachmedikation betreffend Multimorbidität im Alter. Ja. Sie sehen, hier ist das Alter. Ja. Mit 80 hat man einfach mehr Krankheiten und dementsprechend auch mehr Arzneimittel. Leider, also es lässt sich kaum hintanhalten, wenn man einen Diabetes hat, einen Hochdruck hat, vielleicht ein bisschen einen Parkinson und so weiter. Und dann läppert sich das schnell zusammen. Nun, Multimorbidität verursacht also Mehrfachmedikation. Im Durchschnitt nehmen Patienten 6 Medikamente ein, ab 5 spricht die WHO von Polypragmasie. Im Vergleich mit einer Krankheit kommt man mit 2 bis 3 aus, manchmal sogar mit einem. Ein weggelassenes Medikament verhindert möglicherweise viele Arzneimittelinteraktionen. Wie ist das zu verstehen? Es ist so zu verstehen, dass bei zwei Arzneimitteln eine mögliche Wechselwirkung vorhanden ist, bei 3, 3, bei 4 schon 6, bei 5, 10 und es geht hyperbolisch hinauf. Mögliche Wechselwirkungen, die müssen ja nicht auftreten. Mit Wechselwirkungen ist es wie mit Nebenwirkungen. Das ist irgendwie verteilt, ja. Häufig, selten und so weiter. Nun, Wechselwirkungen sind immer unerwünschte Wirkungen. Eben unerwünschte Wirkungsverstärkungen, unerwünschte Wirkungsabschwächungen und unerwünschte Nebenwirkungen. Das Risiko einer Arzneimittelinteraktion steigt bei Arzneimitteln mit niedriger therapeutischer Breite, wo also die Dosis für die Wirkung sehr nahe an der Dosis für die Nebenwirkung ist. Arzneimittel mit steilen Dosis-Wirkungskurven, zeige ich Ihnen, was da gemeint ist. Polypragmasie, habe ich gesagt, ab 5 Arzneimittel steigt diese Chance der Interaktion. Und Einschränkung der funktionellen Kapazität der Organe, was halt im Alter so langsam aufhört zu arbeiten. Das ist eine Dosis, sind 3 Dosis-Wirkungskurven. Die Kurve 1 ist eine steile. Los, wo ist denn da? Wenn ich bei der Kurve 1 die Dosis, unten ist eine logarithmische Skala, die Dosis von 1 auf 2 steigere, habe ich eine Wirkungssteigerung von 20% auf 80%. Ja? Bei der Verdoppelung der Dosis. Bei der Kurve 3 würde eine Verdoppelung überhaupt nicht wahrgenommen werden. Wir wünschen uns also Arzneimittel mit flachen Dosis-Wirkungskurven, haben wir aber nicht immer. Das typische Problem Arzneimittel früher mit steiler Dosis-Wirkungskurve waren die Herzglykoside, nicht, die wir heute kaum noch verwenden. Nun, Arzneimittelinteraktionen können zustande kommen durch Beeinflussung der Pharmakokinetik, also was macht der Körper mit dem Stoff, Resorption, Verteilung, Biotransformation, Ausscheidung und Beeinflussung der Pharmakodynamik. Ja, wenn man einen Beta-Blocker gibt und ein Beta-Mimetikum zugleich, hebt man die Wirkung beider Arzneimittel auf. Ja, also das Unfug passiert aber oft genug. Einfluss eines zweiten Arzneimittels. Das wäre jetzt ein drastisches Beispiel, eigentlich aus dem Lehrbuch. Sie sehen hier die grüne Kurve. Nach 4 Halbwertszeiten, das ist so die Richtlinie, habe ich den Steady State erreicht und bin im grünen Bereich. Das ist die Konzentration im Blut, die zu einer Wirkung führt, zum Beispiel ein Hochdruckmittel. Ja. Jetzt ist der Patient in der Klinik, kann nicht schlafen, weil den ganzen Tag Fieber gemessen, geputzt, gelüftet und so weiter wird und bittet um ein Schlafmittel. Schlafmittel macht Enzyminduktion. Enzyminduktion bedeutet schnellerer Abbau. Und er ist schon wieder aus dem grünen Bereich draußen. Der Arzt merkt es, und das habe ich jetzt selber dazu gezeichnet, steigert die Dosis und er ist wieder im grünen Bereich. Jetzt geht er nach Haus, Dort braucht er kein Schlafmittel, weil da geht es ihm gut, ja, da weckt ihn niemand ununterbrochen. Und die Enzyminduktion verschwindet und er ist im toxischen Bereich, wenn er die Dosis nicht adaptiert. Warum erzähle ich Ihnen das? Um Ihnen nahezulegen oder zu erklären, bei jeder Änderung des Regimes der Arzneimittel muss ich genau hinschauen. Weglassen ist genauso eine Änderung wie was dazugeben. Nun, ein wichtiges System in der Arzneimittelmetabolisierung ist diese Zytochrom-B450-Enzymgeschichte. Der Metabolismus der Arzneimittel findet ja in den Leberzellen statt. Nur wenige Arzneistoffe werden unverändert ausgeschieden. Die meisten werden zu weniger lipophilen Verbindungen, also zu hydrophilen Verbindungen metabolisiert, und zwar in der Leber. Und da ist diese Gruppe von Isoenzymen, wir kennen heute etwa 70, 75 Isoenzyme von dieser Gruppe, das 450 soll Sie nicht beeindrucken, das war nur die Wellenlänge, bei der erstmals so ein Enzym im Spektrometer gemessen wurde. Und die kommen in der Leber, in den Enterozyten des Darms, im Gehirn und in der Niere vor. Das CYP3A4 ist das häufigste, etwa 60% der Leber und 70% der Darm-Isoenzyme machen dieses Enzym aus. Die Enzymhemmung erfolgt zeitlich gesehen relativ rasch, also durch ein anderes Arzneimittel jetzt, in 2 bis 3 Tagen. Die Enzyminduktion, die ich Ihnen gezeigt habe, geht nicht so schnell wie auf dem Bild gezeigt, das dauert etwa 2 Wochen. Aber dann kann diese Enzymhemmung massiv sein. Ich denke zum Beispiel nur an die Hemmung des Enzyms 2C19 und Midazolam, ja, das Dormicum, das Sie alle kennen, das eh nur 20 Minuten wirkt, wenn der Patient vorher schon ein halbes Jahr Carbamazepin genommen hat, dann wirkt Dormicum überhaupt nicht. Ja? Dann hat das keine Wirkung. Ja, dann machen Sie Vivisektion, was immer Sie vorhaben mit dem armen Patienten. Typische Enzymhemmer sind jetzt die Azol-Antimykotika. Das hat sich schon herumgesprochen. Ja, bei Antimykotika muss man sehr vorsichtig sein. Die Makrolid, das Erythromycin, das nimmt man deswegen nicht mehr, weil es so starker Enzymhemmer ist, aber das Clarithromycin finden Sie schon noch. Die schon vorher besprochenen SSRI, vor allem das Fluvoxamin, also Fluoxetin wird glaube ich nicht mehr so viel verwendet, aber Paroxetin, Fluvoxamin sind starke Enzymhemmer. Die Protease-Inhibitoren, die Protonenpumpenhemmer, meine Lieblingsarzneimittelgruppe, ja, die machen überhaupt keine Nebenwirkungen. Das ist ja Schutz, ja, Schutzpräparat macht überhaupt nichts. Allein machen sie nichts, ja. Aber das sind starke Hemmer, auch wieder von 2C19. Und können zum Beispiel den Abbau von Diazepam und anderen Benzodiazepinen komplett unterbinden. Ja? Oder, ja, da gibt es diese Geschichte von der Selbstmörderin, die sich mit Diazepam vergiften wollte. Ja, das ist lustig, aber nicht sehr sicher. Und die wurde dann ins Krankenhaus eingeliefert, gefunden worden, gerettet. Aber die Benzos waren immer noch da. Und dann ruft mich der Doktor an, der Behandelte, und sage ich, ja, was kriegt sie noch? Sagt er, ja, nix. Sage ich, ja, die liegt ja auf Intensiv. Sagt er, ja. Sage ich, ja, die kriegen ja Protonenpumpenhemmer. Ja, das schon. Fällt gar nicht unter Arzneimittel in den Gehirnen der Ärzte. Und das hemmt den Abbau vom Diazepam so drastisch, dass die heute noch schlafen würde wie Dornröschen, ja, wenn wir das nicht abgesetzt hätten. Also, das ist Arzneimittelinteraktion. Ja? Nur um Ihnen zu zeigen, da geht es nicht um gerade, um irgendeine Verschiebung. Da geht es um Ja oder Nein, in manchen Fällen. Oder der berühmte Grapefruitsaft, der in Österreich ohnehin nicht so gern getrunken wird wie in den USA, wo das auch entdeckt wurde. Enzyminduktoren. Am Beispiel der Barbiturate wurden die entdeckt. Ja? Der Professor Remmer in Tübingen hat das in den 60er Jahren entdeckt. Und alle diese, da ist das Carbamazepin, aber sie haben natürlich, das Rauchen haben wir halt schon gehört, ja? Macht auch Enzyminduktion. Ja? Und Johanniskrautextrakt, den sich der Patient auch selber kaufen kann. Ja? Es gibt rezeptpflichtige und rezeptfreie. Sie erfahren es vielleicht gar nicht, ob er das privat nimmt, sozusagen. Das Rauchen lasse ich aus. Das wäre ein Beispiel für ein Benzodiazepin, das über Zytochrom B450 hier hydroxyliert wird, also wasserlöslich gemacht, und dann wird Glucuronsäure angekoppelt und dann geht es mit dem Haaren weg. Deswegen ist Triazolam, also das Halcyon, von beschränkter Wirkungsdauer und als Schlafmittel daher sehr begehrt. Zum Unterschied vom Valium, das ein Hangover macht und am dritten Tag noch wirkt. Und das muss auch berücksichtigt werden. Sie sehen hier die Antidepressiva und verschiedene Isoenzyme. Und Sie sehen, das Fluvoxamin zum Beispiel interagiert mit allen. Ja? Das Sertralin aber weniger und das Venlafaxin auch. Aber irgendwelche Interaktionen gibt es bei den SSRI fast immer. In Worten ausgedrückt, diese ersten drei haben beträchtliche Interaktionspotenziale und die anderen geringere. Eine zweite Barriere für Arzneimittel sozusagen vorm Abbau in der Leber mit Zytochrom und sind die ABC-Transportproteine. Was sind das? Die Nomenklatur ist noch nicht ganz ausgegoren. Heute heißen sie also ABC-Transportproteine. In der Literatur finden Sie oft das Wort P-Glykoprotein. Das ist so ein Transport. Auch hier haben wir 40, 50 verschiedene. Und wo sitzen die? Die sitzen in allen Grenzflächen. Im Darmepithel zwischen Lumen und Blut sozusagen, in der Leberzellmembran zwischen Gallengang und Leber, Blut-Hirn-Schranke, Blut- und Hirngewebe, Nierengewebe, Plazenta, also überall, wo Grenzflächen sind, haben wir ABC-Proteine, Transportproteine. Und was machen die jetzt? Das ist ein Enterozyt, ja, im Darm und das Arzneimittel A wird hier durchgeschleust auf die Blutseite. Aber hier sitzt ein Zytochrom und baut schon einen Teil ab zu einem Metaboliten. Ein Teil aber wird über B-Glykoprotein zurückgeschickt ins Darmlumen und nicht nur von A, sondern auch vom Metaboliten. Das heißt, nur ein definierter Teil kann überhaupt in den allgemeinen Kreislauf kommen. Der Erzeuger dieses Arzneimittels hat das für Sie längst ausgewertet und sagt Ihnen die Dosis und das Dosisintervall und da kann gar nichts passieren. Das wird mit berücksichtigt bei der Dosis, ja, dass ein Teil wieder zurück ins Darmlumen schlüpft, wenn Sie das Arzneimittel allein geben. Wenn Sie ein zweites geben, das entweder dieses Enzym hemmt, ja, dann geht mehr durch, oder dieses Enzym hemmt, dann geht auch mehr durch. Oder dieses Enzym stimuliert, oder dieses Protein stimuliert, dann geht gar nichts mehr durch. Ja? Also Sie haben diese Situationen, ohne zu wissen, was Sie eigentlich tun, wenn Sie ein zweites Arzneimittel geben. Dazu kommt noch, dass die Kenntnis über diese Eigenschaften der alten Arzneimittel gar nicht vorhanden ist. Sie können das gar nichts nachschauen. Ja? Und da kommen sicherlich noch Zeiten auf uns zu, wo wir uns wundern werden, warum einmal ein Arzneimittel gar nicht gewirkt hat und warum es einmal ganz drastisch gewirkt hat. Weil hier Interaktionsmöglichkeiten sich auftun. Ein Beispiel nur für B-Glykoproteinhemmung. Verapamil hemmt in der Blut-Hirn-Schranke das Protein, das den Durchgang von Loperamid bewerkstelligt. Ja, Loperamid ist Stopfmittel, ja, Imodium kennt jeder, weiß, geht nicht ins ZNS, ja, und die Darmwirkung ist bekannt. Aber wenn ich Verapamil dabei hätte, dann wird es der Polizist sozusagen entfernt und es geht ins Gehirn und es wurden schon Atemdepressionen bis zum Atemstillstand festgestellt. Auch wieder Ja- oder Nein-Wirkung, nicht nur so ein bisschen Verschiebung. Also die B-Glykoprotein-Hemmung kann drastische Wirkungen nach sich ziehen. Ein Kreuz ist auch die QT-Zeitverlängerung. Hat man lange ignoriert, bis man draufgekommen ist, dass es viele Arzneimittel gibt, die QT-Zeit im EKG verlängern. Es gibt auch Verkürzungen, aber ich spreche jetzt nur über diesen einen Teil der Verlängerung, weil da mehr Arzneimittel in Frage kommen. Welche machen das? Eine Verlängerung. Die Antiarrhythmika per Definition haben schon. Ja? Malariamittel, Antipsychotika, ja, haben wir heute schon gehört. Dann Lithium. Makrolid-Antibiotika, Gyrasehemmer, also die Fluorquinolone, diese Antibiotika, Tamoxifen, Tropisetron, ein Antiemetikum und die trizyklischen Antidepressiva. Also eine ganze Reihe von Arzneimitteln machen eine QT-Zeitverlängerung. Ist nicht so gefährlich, wenn es nur ein Arzneimittel ist. Wenn ein zweites mit QT-Zeitverlängerung oder ein drittes dazukommt, dann kann das gefährlich werden. Ich habe gerade ein Gutachten für ein Gericht geschrieben, das war ein Delinquent, der ist im Häfen sozusagen gestorben, junger Mann, eigentlich gesund. Der hat 5 Arzneimittel, die QT-Zeit verlängernd wirken. Der hat eine maligne Rhythmusstörung und in der Früh ist er tot gefunden worden. Also QT-Zeitverlängerungen sind sehr gefährlich. Hoppala. Jawohl. Das überspringen wir jetzt. Das sind jetzt Komplikationen aufgrund von Interaktionen. Das waren Mechanismen. Jetzt sind die Komplikationen. Eine wichtige Komplikation ist die Blutung. Haben Sie vielleicht heute schon ein bisschen was gehört drüber? In dieser Publikation, Incidence of Fatal Adverse Drug Reactions, a Population-Based Study aus Schweden, was haben die gemacht? Sie haben 11.000 Todesfälle untersucht, also genommen, haben 1.500 herausrandomisiert und haben 4 unabhängige Ärztegruppen die Todesursachen feststellen lassen. Ja, ganz objektiv. Und haben festgestellt, also nur wenn alle 4 Gruppen das Gleiche gesagt haben, haben sie das gelten lassen, da sind 3% an UAWs, unerwünschten Arzneimittelwirkungen, gestorben. Das lässt sich manchmal nicht vermeiden, ja? Weil ein kranker Mensch hat Therapie und wenn er sie nicht hat, stirbt er auch. Also er stirbt am Arzneimittel oder an der Krankheit. Kann man sich nicht immer aussuchen. Aber was war die häufigste Ursache jetzt? Es war die Blutung. 75% sind an Blutungen gestorben. 10% kardiovaskulär und 6% an Nierenversagen, wahrscheinlich an einer Hyperkaliämie. Und welche Arzneimittel sind daher so gefährlich, dass man stirbt? Die antithrombotischen, Aspirin, Plavix und wie sie alle heißen, NSAR und Antidepressiva, die SSRI, die wir heute schon gehört haben. SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitoren. Ja? Und diese Kombination finden Sie bald einmal bei einem über 65-Jährigen in Ihrer Praxis. Ja? Vielleicht hat er nur die 2 und das NSAR nimmt er dann zu Hause selber, weil er Kreuzweh hat. Ja? Oder Knieweh oder Hüftweh oder weil er Marathon läuft. Ja? Die Marathonläufer nehmen ja fast die Hälfte Diclofenac. Ja? Nicht nur, weil es die Knie und die Hüfte schon, also schonen nicht natürlich, also, nicht wehtun, sondern weil sie nicht auf den Topf müssen, weil es die Nierentätigkeit komplett einstellt. Ja? Also ich habe keine Harnproduktion unter Diclofenac. Ja? Das wissen die Läufer natürlich. Aber gehen wir zurück zur Blutung. Wie hängt es jetzt mit den Antidepressiva zusammen? Das sind jetzt Kombinationen, die gestorben sind. Also an denen sind die Leute in dieser Publikation genannt gestorben. Und da haben sie Acetylsalicylsäure und Naproxen, ein NSAR. Acetylsalicylsäure und ein SSRI. SSRI und Clopidogrel. SSRI und Coumarin. Immer wieder SSRI. Und da unten haben sie die typische Hyperkaliämie-Konstellation. Ja? Enalapril, also ein ACE-Hemmer, ein Angiotensin-Rezeptor-Antagonist, streng verboten Spironolakton in dem Zustand, was kriegt er? Natürlich ein Spironolakton, das ist Standard. Und, weil es so gesund ist, ein Kaliumchlorid, also ein Kalioral. Warum, weiß niemand, aber das kriegen die Patienten oft. Und der kriegt Hyperkaliämie und kann daran zugrunde gehen. Okay, und was machen jetzt diese SSRI? Und ich habe in den letzten Wochen, Monaten festgestellt, das ist nicht allgemein bekannt, was die wirklich machen. Da sind sie, ja, und sie interagieren mit diesen Enzymen, darum geht es jetzt aber gar nicht. Aber sie machen Folgendes. Sie machen Wechselwirkungen. Hier habe ich Wechselwirkungen, Incidence Rate Ratio von gastrointestinalen Nebenwirkungen. Die Kontrolle hätte 1, der SSRI allein 1,2, das ist nichts Besonderes. Mit einem trizyklischen Antidepressivum 2,5, ist auch nicht so dramatisch. Aber ein NSAR mit einem SSRI 12,3. Also über 10-fach häufiger die gastrointestinale Nebenwirkung. In dieser englischen Arbeit sogar 15-fach gesteigert dieses relative Risiko. Und warum? Weil SSRIs hämmern die Serotoninaufnahme nicht nur dort im synaptischen Spalt, wo ich die antidepressive Wirkung mir wünsche, sondern auch am Thrombozyten. Und der Thrombozyt braucht Serotonin für die Aggregation. Und wenn dieser Transporter gehemmt ist, und das mache ich mit dem SSRI, kriegt er kein Serotonin und ist gehemmt in seiner Aggregationsfähigkeit. Ja? SSRIs sind also wirksame Thrombozyten-Aggregationshemmer. Die Blutungsgefahr steigt daher bei der Kombination von SSRI mit NSAR, Coumarin und Aspirin. Auch in niederer Dosis. Und das waren die Todesfälle aus dieser schwedischen Studie. Und damit Sie mir es glauben, habe ich einen Publikationstitel hier: Increased Bleeding Risk with Concurrent Use of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors and Coumarins. Ja? Alles publiziert. Oder Moderate and High Affinity Serotonin Reuptake Inhibitors increase the risk of upper gastrointestinal toxicity. Jetzt noch eine Wirkung der SSRIs, das ist das Serotonin-Syndrom. Was ist das? Das sind die Sternbach-Kriterien, ZNS. Es kommt zu Unruhe, Gereiztheit, Konfusion, Manie, autonomes Nervensystem, zu Schwitzen, Durchfall, Fieber und Schüttelfrost und neuromuskulär zu Muskelkrämpfen, zu Zittern, zu Augenzittern ist auch beschrieben und so weiter. Wenn Ihnen ein Patient erzählt, er hat 3 Pyjama durchgeschwitzt in der Nacht, dann hat der ein Serotoninsyndrom. Dann müssen Sie seine Arzneimittel anschauen. Dann sind sicher 2 darin dabei, die auf Serotoninspiegel wirken. Ja, das SSRI allein macht es selten, aber in Kombination mit anderen Arzneimitteln ist es dann gar nicht so selten. Und wenn man es weiß, kann man es auch erkennen. Wenn man darüber noch nichts gehört hat, ignoriert man es und das kann gefährlich werden. Ja? Eine sehr häufige Kombination, die zu Serotoninsyndrom führt, ist SSRI und Tramadol. Ja? Weil Tramadol eine serotonerge Komponente hat. Mauhämmer, Triptane, ja, diese Migränemittel sind ja auch serotonerg sozusagen, können auch SSRI machen. Alle Opioide, nicht nur das Tramadol, da gibt es überall Publikationen, dass Serotoninsyndrom beobachtet wurde. Ja. Beim Fentanyl weiß ich es von einem Arzt, der das gesehen hat, der hat auch so geschwitzt und man konnte es sich zuerst nicht erklären. Diese Antidepressiva und vor allem mit den Mao-Hämmern können auch Serotoninsyndrom machen und da sind noch ein paar Substanzen aufgezählt, die Serotoninsyndrom fördern können. Hypericin, Sibutramin, Tryptophan. Betidin wird kaum noch verwendet. Das überspringen wir. In dieser New England Journal of Medicine Arbeit ist nun geschildert, von 26.000 Nebenwirkungsmeldungen mit SSRI waren 7.000 Serotoninsyndrom. Und 93 mit Todesfolge, das heißt, man kann daran zugrunde gehen. Ein weiterer Punkt der Interaktionsmöglichkeit ist die Sedierung. Interaktionen mit Opioid-Analgetika, ich habe die Kurve nicht mit, aber ich kenne eine Sterblichkeitskurve unter Opioiden aus USA. Das schaut drastisch aus. Ja, da sterben 12.000 Leute im Jahr an Opioiden. Aber in der Arbeit steht dann, ist immer gut, wenn man die Arbeit nachliest, in der Arbeit steht dann fast immer in Kombination mit einem zweiten sedierenden Mittel. Und hier sind besonders gefährlich die Benzodiazepine. Also, es kommt zu additiver ZNS-Hemmung, Benommenheit, Hypotension, psychoformer Hemmung, psychomotorischer Hemmung, Atemdepression, Bewusstlosigkeit. Es gilt auch natürlich für Alkohol. Oft werden zu viele zentral wirksame Medikamente verordnet, Antipsychotika, sedierende Antidepressiva, Schlafmittel und Antiepileptika. Die Folge ist oft der Sturz. Der Sturz kostet das Gesundheitssystem mehr als alle Herz-Kreislauf-Erkrankungen zusammen. Der Sturz im Alter ist ein extremes Problem und das sind sehr oft Arzneimittel beteiligt. Oft auch Opioide. Wir haben gestern erst die Tagung der Österreichischen Schmerzgesellschaft in Graz gehabt. Da ist das wieder klar herausgekommen, dass bei der Schmerztherapie auch der Sturz im Vordergrund als Komplikation stehen kann. Das anticholinerge Syndrom, ein altes Phänomen, weil anticholinerge Nebenwirkungen haben wir ja schon lange bei den Arzneimitteln gewusst. Es betrifft Magen und Darm, trockener Mund, das Sprechen fällt schwer, Obstipation, das Auge, Akkommodationsstörung, Tachykardie und über ZNS Schwindel, Exzitation, Verwirrtheit, kognitive Defizite. Welche Arzneimittel? Ganze Reihe von Arzneimitteln. Antiparkinson-Mittel, Bronchialtherapeutika, das Ipratropium ist ja per Definition anticholinerg. Butylscopolamin als Spasmolytikum gar nicht so wirksam, wie es nebenwirkungsreich ist. Dann für die Detrusor-Schwäche Dolterodin, Oxybutynin, Antihistaminika, Antidepressiva, Neuroleptika, alle haben eine anticholinerge Komponente. Wieder wenn eines genommen wird, nicht so dramatisch, aber wenn zwei, drei genommen wird, wird es gefährlich. Und das zeigt diese cholinerge, anticholinerge Schleife. Ja. Demenz-Syndrome werden mit Cholinesterasehemmer behandelt. Durch die cholinerge Wirkung kann es die Trankinkontinenz fördern. Die Inkontinenz wird mit Anticholinergikum behandelt und die Demenz wird verstärkt. Ja, also da komme ich dann nicht mehr raus. Ja, es gibt allerdings gegen Dranginkontinenz jetzt Arzneimittel, die nicht ins ZNS gehen und dann diese Schleife unterbrechen. Und schließlich achtens die Elektrolytbalance. Ich habe schon gesagt, Hyperkaliämie. Hyperkaliämie, besonders gefährlich bei ACE-Hämmern plus Sartane plus kaliumsparende Diuretika. Ja. Was wird kaputt? Die Niere. In der Hyperkaliämie wird die Niere kaputt. Und Herzrhythmusstörungen können auch auftreten. Das wäre die Hypokaliämie mit kaliumausscheidenden Diuretika, also Thiaziden und zum Beispiel Lakritze, ganz banal, die ist auch kaliumausscheidend, kann es zur Hypokaliämie kommen. Und das ist der letzte Punkt, den ich zumindest anreißen möchte, damit Sie auch gefasst sind, dass hier große Probleme auf uns zukommen. Das heißt, sie sind schon da, nur wir erkennen sie noch nicht so recht. Das ist der genetische Polymorphismus. Ich bin gut in der Zeit. Genetischer Polymorphismus. Die Pharmakokinetik eines Arzneistoffes ist abhängig von Umwelteinflüssen, Diät, Rauchen, Erkrankungen und so weiter. Das ist variabel, aber auch von genetischen Faktoren und das bleibt lebenslang beständig. Das sind Enzyme hier in Scheiben aufgezeichnet, von denen wir heute schon 2C19 zum Beispiel gehört haben, 2D6 schon gehört haben. Und wenn die herausgerückt sind, dann sind das Enzyme, die einen Polymorphismus aufweisen können. Das heißt, die sind nicht bei jedem Menschen gleich ausgebildet. 2D6 zum Beispiel, wenn das nicht da ist, wirkt Codein nicht analgetisch, weil das Molekül nicht demethyliert werden kann. 10% der Kaukasier, das sind wir, 10% der Kaukasier haben einen 2D6-Mangel oder haben gar kein 2D6. Nur um zu zeigen, dass das alles da ist. Und was hat das für eine Bedeutung? Das ist eine Abbildung über Antidepressiva, die wir jetzt nicht im Detail durchbesprechen, aber ich zeige Ihnen. Das sind vier verschiedene Metabolisierer aufgrund von Polymorphismen in Ihrem metabolischen System. Ja? Ultrarapid Metabolizer, Extensive Metabolizer, Intermediate und Pur. Und Sie sehen, der braucht da ist die Standarddosis, 100 müsste die Standarddosis sein. Der braucht jedenfalls 200% einer Standarddosis für die gleiche Wirkung wie der mit 10% einer Standarddosis. Und das betrifft alle Antidepressiva, die solchen Metabolisierungen unterliegen können. Und hier reagieren die Menschen ganz einfach und das ist sehr verbreitet. Fürs Statin kennen wir das auch, wird nicht berücksichtigt. Wäre aber gar keine Sache, man lässt sich typisieren und kann dann das Statin aussuchen, das nicht die dreifache AUC unter der Blutspiegelkurve ausmacht. Ja? Dreifache AUC wie bei diesem Typ bedeutet schwere Rhabdomyolyse, schwere Muskelerkrankungen, völlige Unverträglichkeit, weil das Statin sollte ja durch die Leber gar nicht durchgehen, ja? Das sollte ja dort die Cholesterinsynthese beeinflussen. Das heißt, wir haben hier große Unterschiede bei den genetisch verschieden ausgestatteten Menschen. Schluss. Im Verlauf der Jahre gibt es Krankheiten, Diagnosen und Medikamente. In der Folge viele Arztbesuche, Klinikaufenthalte und lange Medikationslisten. Es treten unerwünschte Arzneimittelereignisse und Wechselwirkungen auf. Alterstypische Komplikationen wie Schwindel, Blutdruckstörungen, Stürze haben wir schon erwähnt, Verwirrtheit, Miktionsstörungen, Exsikose. Und man sollte immer daran denken, dass man mal einen Schritt zurück macht. Ja? Einmal ein paar Arzneimittel weglässt, sozusagen ein Reset macht. bis auf wenig wichtige und dann so nach und nach schauen, ob er andere Arzneimittel braucht. Ich kenne diese Geschichten von den Altenheimen, von den geriatrischen Patienten, wo die Pflegerin sagt, also der wird nicht mehr, ja, oder die wird nicht mehr. Und die Ärztin dann sagt, na, setzen wir mal die Arzneimittel ab. Und am nächsten Tag war die Patientin putzmunter, ja, weil die war nicht mehr lebensfähig, weil sie 15 Arzneimittel bekommen hat. Und damit sind wir am Schluss. Ich habe zwei Bücher, die wollte ich Ihnen noch vorstellen. Kompendium der medikamentösen Schmerztherapie und eigentlich das Kompendium der Pharmakologie. Da finden Sie wichtige Hinweise auch über Interaktionen und wenn Sie wollen, können Sie es auch bei mir erwerben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.